Was weiß man über die Gesundheit von pflegenden Angehörigen?
Es gibt immer wieder Studien, die belegen, dass die Pflege von Angehörigen, gerade wenn man zu Hause jemanden pflegt, super anstrengend ist, eine hohe Stressbelastung ausmacht. Die neueste Studie ist vom VDK, wo es um die Nächstenpflege geht, mit dem Titel Alleingelassen in der Bürokratie. Ich glaube, das bringt schon sehr auf den Punkt. 56.000 Menschen haben sich beteiligt und es haben eben ganz viele gesagt, dass sie überlastet sind.
Es gibt oft das Missverständnis, dass Pflege erst dann beginnt, wenn die Angehörigen sozusagen am Bett stehen. Was heißt das eigentlich, Sorge, Pflege für jemanden zu Hause? Was umfasst das alles?
Deswegen habe ich ja auch den Titel Work-Life-Care-Balance gewählt. Es gibt, finde ich, keine gute deutsche Übersetzung für dieses Wort Sorge. Hat man gleich Sorgen machen im Kopf, aber es ist ja Fürsorge, sich um jemand anderen zu kümmern. Und ich finde, es geht los. Eltern werden älter, wenn wir gerade über die Eltern oder Schwiegereltern sprechen. Man besucht die, man hat das Gefühl, so, vielleicht sollte ich doch mal beim Putzen helfen oder im Garten helfen. Dann fragt man irgendwann, hast du denn deine Medikamente genommen? Dann fragt man, was sagt denn der Arzt? Und dann ist immer alles super. Man denkt sich, vielleicht sollte ich doch mal mitgehen und einfach irgendwie Eltern unterstützen. Und dann rutscht man da so ganz langsam rein.
Was genau ist am stressigsten für pflegende Angehörige? Nicht genau zu wissen, was muss ich wo, wann beantragen, welche Hürden habe ich zu nehmen, ist das ein wichtiger Punkt?
Also das fällt für mich alles unter diesen ganzen Bereich Zeit. Das, was einem in der Situation fehlt, ist die Zeit. Man hat sein eigenes Leben, man ist im Job, man arbeitet, die eigene Familie ist da und dann kommt eben noch irgendwie dazu, dass man sich vermehrt um die Eltern kümmern will, sich durch diesen ganzen Wust von Bürokratie zu wälzen, überhaupt zu verstehen, wo muss ich welche Anträge stellen, wen gibt es denn da, was steht mir zu, dann wollen meine Eltern das gar nicht. Das heißt, ich brauche auch Zeit, das meinen Eltern in Ruhe zu erklären. Und dann stehe ich da beim Arzt, ne? Dann muss ich irgendwie mitwarten, dann sitze ich im Wartezimmer, dann im Krankenhaus, bis dann Ärzte wirklich Zeit haben. Das sind auch noch Faktoren, die unheimlich zeitraubend sind.
Was raten Sie pflegenden Angehörigen, was sie für sich selber tun können?
Zentral ist immer, dass man selber für sich so erkennt, was sind die Gedanken, die mir Stress machen. Ich will eine gute Tochter sein, ich will vielleicht sogar eine perfekte Tochter sein, ich will besser sein als meine Geschwister. Und dann natürlich im Positiven, ich will meinen Eltern etwas zurückgeben, ich will ihnen das zurückgeben, was sie mir auch gegeben haben, die Fürsorge. Und diesen Schalter einfach auch nochmal umzulegen und zu sehen, ich habe aber nicht alles im Griff. Ich meine, das hat Corona uns gelehrt, das lehrt uns jede Erkrankung, dass wir nicht alles, was im Leben passiert, im Griff haben, dass wir das loslassen müssen. Das ist ganz oft, wenn wir dann jetzt wieder über die Gesundheit von pflegenden Angehörigen sprechen, dass man die Dinge, die einem gut tun und die helfen, Stress zu bewältigen, als erstes wegfallen lässt. Also ich gehe nicht mehr zu meinem Sportangebot, gehe nicht mehr zu meiner Chorprobe, zu meinem Kaffeeklatsch. Wenn ich zum Geburtstag eingeladen werde, das lasse ich ausfallen, weil ich das einfach nicht schaffe. Das ist manchmal so, in Krisensituationen müssen wir sehr sehen, unsere Energie zusammenzuhalten. Aber in einer konstanten Pflegesituation, das ist ja kein Sprint, das ist eher ein Marathon, ist es ganz wichtig, immer wieder Punkte zu haben, wo man selber seinen Akku auflädt.
Was macht man mit dem schlechten Gewissen?
Da sind wir wieder bei diesem Hebel, den ich selber im Kopf umlegen muss, dass ich das Recht habe, dass es auch mir gut geht. Nur wenn ich für mich sorge, kann ich auch für andere sorgen. Das ist eine Lebensaufgabe, eine Balance zu finden zwischen Fürsorge und Selbstsorge. Also den eigenen Akku aufzuladen, dafür zu sorgen, was kann ich Gutes für mich tun und die Erkenntnis, das muss ich täglich machen.
Das klingt nach einer Stunde. Können es auch 10 Minuten sein täglich?
Auf jeden Fall. Es soll nämlich nicht so ein Zwang und jetzt muss ich auch noch mein Gesundheitsprogramm und den grünen Smoothie und wer weiß was irgendwie alles absolvieren. Nee, es geht eben darum, wirklich in die Entspannung zu kommen, weil im Stress sind wir sehr aktiviert und unser autonomes Nervensystem muss einfach auch immer wieder runterfahren. Und mich fasziniert einfach dieses Thema, präventive Pausen zu machen. Nämlich genau zwischendurch mal die 5 Minuten, die 10 Minuten. Vielleicht, wenn ich von der Arbeit zu meinen Eltern fahre, eine kurze Pause zu haben zwischen diesen Lebenswelten. Die einen sagen, ich höre im Auto meine Lieblingsmusik. Ich fahre nochmal auf den Parkplatz oder ich parke eine Straße weiter. Gehe dann zu Fuß zu meinen Eltern. Also um einfach nochmal so ein paar Minuten abzuschalten und runterzukommen. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die sagte, eine ältere Teilnehmerin, die ihren Mann gepflegt hat, ja, und wenn der mittags schläft, setze ich mich immer aufs Sofa, lege die Füße hoch und trinke eine Tasse Kaffee. Das hat die gar nicht als Pause wahrgenommen, aber das ist eben genau das, was sie macht. Und sich dann vielleicht auch zu erlauben, ich muss nicht die Küche sofort aufräumen, sondern das kann ich irgendwie auch noch zum Abendessen machen. Die Küchenpolizei kommt nicht so häufig vorbei und guckt nach, ob alles ordentlich ist.
In einer Selbsthilfegruppe hat eine Ehefrau erzählt, die einen schwerkranken Mann an ihrer Seite hat, der auf ein neues Organ gewartet hat, also was auch eine sehr dramatische Situation war, wie hilfreich kleine Handlungen ihres Chefs oder ihrer Kollegin war.
Ich muss über meine Situation reden oder nur wenn ich über meine Situation rede, können mir natürlich andere auch vielleicht Hilfe anbieten oder kommen überhaupt auf die Idee, was mir helfen kann. Das kann ich nur bestätigen, dass das oft von Seiten kommt, wo man das gar nicht denkt, dass dann jemand sagt, ach ja, ich habe das schon durch und das war echt auch schwer. Und ich glaube, dieses gesehen zu werden und dass jemand das mit mir teilt, das ist schon wirklich unendlich hilfreich. Es ist auch wichtig, den Stresszyklus wirklich zu Ende zu bringen. Im Stress sind wir aktiviert, das passiert im Alltag immer. Und durch Bewegung werden wir die Hormone los, das Adrenalin, das ist die eine Ebene. Und dann eigentlich beendet man den Stresszyklus dadurch, dass man das Gefühl hat, ich bin wieder in Sicherheit. Also der Säbelzahntiger kann mir nichts mehr tun. Und da gibt es irgendwie so wunderbare, ganz kleine Tipps. Es ist schon hilfreich, jemanden 6 Sekunden zu küssen. Oder eben auch einen Menschen, den ich mag, 20 Sekunden zu umarmen. Und dann merkt man nach ein paar Sekunden, dass sich eben wirklich die Muskeln entspannen und dass man ein Gefühl von Sicherheit hat. Was natürlich auch hilft, den Stresszyklus zu beenden, ist Lachen. Also sorgen Sie für eine gute Stimmung für sich selber. Also lustige Filme zu gucken, mal herzhaft zu lachen, das entspannt auch sofort. Und ich lache mit Menschen, mit denen ich mich wohlfühle. Haustiere sind auch super. Wenn man ein Tier streichelt, kann das eben genauso auch entspannen und runterbringen.
Wann merken Sie, wann die Leute so wieder durchatmen und sagen, ja, recht hat sie, die Frau Niewohner?
Ich glaube, ganz oft bin ich das gar nicht, die Macht, dass die Menschen durchatmen, sondern die anderen, die da in der Gruppe sitzen. Das finde ich halt auch so toll, wenn ich von Arbeitgebern gebucht werde für Veranstaltungen, weil oft wissen ja die Kolleginnen und Kollegen voneinander gar nicht, dass sie auch in Pflegesituationen sind. Das sind schon mal die ersten Aha-Erlebnisse, die ein bisschen Entspannung machen. Zu hören, ach ja, deine Mutter auch. Ne? Und da ist das auch so schwierig. Und jeder findet so seine eigenen Lösungen im Umgang mit der Pflege. Und es ist sehr spannend, das auszutauschen und dann zu merken, ach ja, guck mal, so kann man das auch sehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind immer so an unterschiedlichen Punkten und davon profitieren sie untereinander am allermeisten.
Was wollen die Unternehmen von Ihnen wissen und was sagen Sie Unternehmen, Behörden, anderen Institutionen, was sie tun können, um da Erleichterungen zu schaffen?
Na, erstmal ist natürlich das, was in den Workshops, in den Seminaren besprochen wird, bleibt unter uns. Ich klebe immer die Blume der Verschwiegenheit über die Tür, dass auch klar ist, dass man die Sicherheit hat, auch im Kollegenkreis. Wenn es aber dann so um strukturelle Erfahrungen geht, das ist natürlich schon etwas, was ich an Arbeitgeber weitervermittle, wo man vielleicht nochmal unterstützen kann. Oder wenn ich die Rückmeldung kriege, ja, ich habe mit der Personalabteilung gesprochen, die wussten da gar nichts von, dass ich eine Freistellung kriege. Dass man da nochmal anschieben kann, vielleicht braucht es da nochmal eine Fortbildung.
Was sind die 3 einfachsten Maßnahmen, die aus Ihrer Sicht Vorgesetzte, Personalverantwortliche, Geschäftsführung, Unternehmen könnten und können, um so die ersten Entlastungen zu geben, muss ja nicht immer gleich was ganz Großes sein.
Am wichtigsten ist einfach überhaupt zu sagen, das Thema ist uns wichtig, wenn man sowieso sich schon das Thema Vereinbarkeit auf die Fahnen geschrieben hat, zu sagen, es geht auch um die Vereinbarkeit eben von Pflege und Beruf, von der Sorge für Angehörige und das präsent zu machen. Und ich glaube, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein sehr feines Gespür dafür haben. Ist das jetzt nur eine Alibi-Veranstaltung? Oder ist meinem Arbeitgeber wirklich daran gelegen? Und an den Stellen, wo das rüberkommt, erlebe ich, dass die Beschäftigten unheimlich dankbar sind. Also, dass ihr Arbeitgeber dieses Thema aufgreift und ihnen da Informationen zukommen lässt, ihnen den Raum gibt, sich auszutauschen. Das ist eine Wahnsinnsunterstützung.
Wir sollten vielleicht mal ganz praktische Dinge erwähnen. Was ist aus Ihrer Sicht unbedingt zu nennen?
Es sind auf jeden Fall die ganzen Leistungen, die einem in einer Pflegesituation zustehen, angefangen eben von den Freistellungsmöglichkeiten durch Pflegezeit, Familienpflegezeitgesetz, eben dann bis zu den Leistungen der Pflegeversicherung. Das ist einfach so komplex, da braucht es eine Beratung, da braucht es Menschen, die unterstützen, wo man dann erstmal weiß, was steht mir zu und wie kann ich das denn umsetzen. Und die Information, die ein Arbeitgeber geben kann, ist erstmal Informationsbroschüren, aber auch der Hinweis, wo ich denn Beratung finde. Gibt es vielleicht irgendwie eine Pflegelotsin im Unternehmen, die halt Ansprechpartnerin ist, wo ich weiß, da kann ich vielleicht aus der Personalabteilung die Kollegin direkt hinschicken und die gibt ihr die wichtigsten Informationen. Und wir wollen uns mit dem Thema Pflege erst dann auseinandersetzen, wenn es jetzt ernst wird. Ne? Man hofft ja immer noch, das so ein bisschen umgehen zu können. Und ich höre ganz oft, dass mir Menschen sagen, ja, Pflegesituation, dann haben wir noch nichts mit zu tun, Gott sei Dank, so dass man das wegschiebt. Und das heißt, die meisten wissen im Vorfeld einfach gar nicht. Also ich brauche jemanden, der mich da lotsen kann. Und wenn zumindest in der Firma bekannt ist, wo die Menschen hingeschickt werden können, die wichtigsten Informations- und Beratungsadressen, das ist kein Riesenaufwand und damit hat man schon ganz viel geholfen. Und wenn es ein kleineres Unternehmen ist, an wen in meiner Stadt, in meinem Kreis kann ich mich wenden? Und es gibt überall die Pflegeberatung, die, finde ich, immer die allererste und wichtigste Ansprechstelle ist.
Sind die eigentlich bekannt genug?
Also Nordrhein-Westfalen, finde ich, ist ja eins der Bundesländer, was eigentlich mit die beste Beratungsstruktur hat im Bundesvergleich. Und trotzdem, es gibt einfach immer wieder auch Kreise, da ist die Pflegeberatung halt bei der Seniorenberatung. Wenn ich ein pflegebedürftiges Kind habe, komme ich ja gar nicht auf die Idee, bei der Seniorenberatung zu suchen.
Gibt es so gute Orte wie die Kantine, das Personalbüro, im Vorbeigehen darauf aufmerksam gemacht werden, wo Sie sagen, es ist wichtig, sozusagen niedrigschwellig die Informationen dann auch in unserem Unternehmen vorzuhalten, damit die Leute nicht so lange suchen müssen?
Niedrigschwellig ist immer super, irgendwo der Ständer, wo die Flyer sind. Und einfach regelmäßig, also wenn es interne Veröffentlichungen gibt, wenn es im Intranet immer regelmäßig Aktuelles gibt, das muss einfach immer wieder auftauchen. Ich habe selbst in der Selbstständigkeit gelernt zum Thema Marketing, Menschen müssen Werbung erstmal 7-mal gesehen haben, bis sie überhaupt darauf reagieren. Es hilft nicht, wenn ich nur einmal darauf hinweise. Also das muss wirklich so ein stetiger Prozess sein.